SWR 2 Zeitgenossen. Er hat den Fälschungsskandal um den Spiegelreporter Klaas Relotius aufgedeckt. Dabei ist er selbst einer der bekanntesten Reporter des Spiegel. Juan Moreno, früher bei ARD und Süddeutscher Zeitung, schreibt dort vorwiegend fürs Auslandsressort und macht regelmäßig den Podcast Spiegel Daily. Sein Nummer 1 Bestseller 1000 Zeilen Lüge über den Fall Relotius und die Lage des deutschen Journalismus hat Bulli Herbig mit Elias Mbarek als Juan Moreno verfilmt. Dieses Jahr kommt er in die Kinos. Und in seinem neuesten Buch Glück ist kein Ort erzählt der erfahrene Auslandsreporter Geschichten von unterwegs. Herr Moreno, Sie haben die Welt gesehen wie nur wenige. Ihr neues Buch belegt das wirklich eindrucksvoll. Aber die Welt an sich macht ja gerade nicht wirklich einen glücklichen Eindruck. Was würden Sie sagen, in welchem Zustand ist die Welt?
45 Minuten haben wir für dieses Gespräch. Ja. Also machen wir uns jetzt vor, die letzten beiden Jahre waren sehr, sehr, sehr schwierig. Das ist keine Frage. Aber es war für uns alle schwierig und der ein oder andere, der etwas älter ist womöglich und sich mit seinen Großeltern möglicherweise sogar noch mit der Generation davor unterhalten könnte, das hilft einem immer so ein bisschen, die Perspektive zu verändern. Und natürlich ist Corona für ganz, ganz viele Menschen extrem schwer. Und zwar für alle. Ich glaube, es hat uns alle hart erwischt. Ich bin Familienvater und der Lockdown mit 3 schulpflichtigen Kindern damals und einer in der Kita, die tatsächlich auch eine Kita-Digitalbetreuung hatte, fühlte sich bei uns an wie so ein Großraumbüro. Und das war sicherlich nicht einfach, wenn man auch noch Journalist ist und merkt, dass viele Menschen totales Interesse an der Berichterstattung, gerade was Corona angeht, haben. Und man muss also gewissermaßen noch mehr arbeiten als sonst. Aber ich glaube, ich hoffe, dass man immer wieder, und das ist der Grund, warum ich sage, Glück ist kein Ort, ich bin großer Verteidiger des Perspektivwechsels und wahrscheinlich auch so ein Stoiker, der sich immer wieder vorstellt, natürlich hat meine kleine Tochter jetzt, glaube sogar heute Morgen, wieder die Milch verschüttet beim Frühstück. Aber mein Gedanke ist, es könnte das letzte Mal sein, dass sie so tapsig ist beim Frühstück. Es gelingt mir nicht immer, so eine Haltung zu haben, aber ich glaube, wenn es uns gelingt, immer wieder das hervorzurufen und uns tatsächlich zu vergegenwärtigen, dass wir ehrlich gesagt noch immer in Deutschland oder in Europa oder in Westeuropa leben, das hilft ungemein und darum sind es eigentlich glückliche Momente.
Nochmal zurück auf die Welt. Sie haben das jetzt vor allem auf Covid bezogen, aber ich meine Klimawandel, Artensterben, all das beschäftigt uns ja auch. Und ich habe immer wieder auch gehört, dass all diese Dinge und auch Covid, die Pandemie, anderswo gar nicht so ein Thema ist wie bei uns. Bei uns wird das total hochgekocht. Wir kriegen auch alles aus jedem Winkel der Erde scheinbar mit und ziehen uns das alles an und denken, ist das alles schrecklich. Aber anderswo wird einfach gelebt. Also das war auch oft meine Erfahrung, wenn ich auf Reisen war, dass ich sehe, wenn ich durch Delhi in Indien spaziert bin, gesehen habe, ja, die Leute leben da so, da ist das so, Punkt. Ne? Und da wird genauso gelacht und geweint und gegessen und geschlafen wie anderswo, nur unter ganz anderen Bedingungen eben.
Ja, also die Sorge um den Klimawandel, die muss man sich natürlich auch was leisten können. Also man muss, glaube ich, so ein Mindestmaß an ökonomischer Freiheit und Selbstständigkeit und auch Sicherheit haben, um sich tatsächlich Sorgen zu machen, wie es eigentlich mit dem Regenwald im Amazonas weitergeht. Ich will damit niemanden lächerlich machen, der das tut. Das ist ein Fakt, dass wir viel verändern müssen auf dieser Welt. Aber das ist etwas, was Reisen immer hervorruft, nämlich eine Demut und ein Perspektivwechsel. Und ich unterscheide so ein bisschen zwischen Reisen und Urlaub. Ich bin ein großer Freund des Urlaubs und des Nichtstuns in diesem Urlaub. Aber man sollte es nicht unbedingt Reisen nennen, weil Reisen bedingt, dass man Zeit hat, sich auf Dinge einzulassen. Und wenn man sich auf diese Menschen, auf diese Umstände, auf diese Länder einlässt, merkt man zum einen, wie ähnlich dann auch bei unterschiedlichsten Einkommensniveaus, im Zweifel auch Bildungsstand oder einfach auch Erfahrung und Chancengleichheit, wie ähnlich sich die Menschen überall sind. Wir wollen alle mehr oder weniger das Gleiche. Wir möchten, dass es im Zweifel unseren Kindern besser geht, unseren Eltern besser geht, dass wir ein Leben haben, das auskömmlich ist, das mit den anderen Menschen, die in unserem Leben sind, friedfertig verläuft. Und ich glaube, dieses große verbindende Menschliche, das zieht sich halt überall durch. Und das merkt man auf jeder einzelnen Reise, wenn man sich auf diese Länder mit etwas Zeit einlässt. Und das geht halt im Zweifel nicht, wenn man dafür sich nur 14 Tage nimmt.
Sie haben jetzt gerade gesagt, was uns eint. Was trennt uns denn?
Oftmals die Wahrnehmung. Also wir reden ja jetzt gerade sehr aktuell über die Krise zwischen der Ukraine und Russland. Und wenn Sie in Russland unterwegs sind, und das war ich, dann haben diese Menschen eine ganz andere Wahrnehmung von der Welt. Dafür gibt es ganz verschiedene Gründe. Aber wogegen ich mich immer wehre, ist gegen so eine Verteufelung. Und das passiert ja sehr oft. Da werden Gruppen, werden dann Eigenschaften zugewiesen und dann sind die Russen halt so. Und der Russe, der glaubt halt, die anderen Länder um sich herum dominieren zu müssen. Und so ist halt der Russe. Meine Erfahrung ist, dass die Russen, die ich kennengelernt habe, wahnsinnig nette, hart arbeitende, unglaublich freundliche und unter uns sehr trinkfeste Zeitgenossen sind. Das war meine Erfahrung. Und wenn man sich auf so ein bisschen einer anderen Perspektive, die eher menschlich ist, diesen Menschen nähert, zieht man daraus wahnsinnig viel Kraft. Also ich würde sagen, dass dieses Reisen auch total egoistisch ist, weil ich wie so ein Schwamm diese Welt aufsaugen darf. Und das verändert einen. Und darum sind das, wie gesagt, ich komme wieder auf diesen glücklichen Moment. Das klingt ja ein bisschen seltsam, vor allem wenn man das Buch kennt und man sich dann anschaut, was dafür teilweise auch gefährliche Reisen darunter sind. Aber wenn es im Zweifel hart auf hart kommt, hilft mir dieser Perspektivwechsel sehr oft.
Das heißt, Sie sind zufriedener geworden eigentlich durch diese Begegnungen mit den Menschen in anderen Ländern, mit anderen Lebensarten sozusagen und auch ja vielleicht demütiger?
Ja, vor allem demütiger. Also ich bin natürlich trotzdem beim Autofahren Choleriker, wie wir alle, und ich bin natürlich deswegen nicht ein besserer Mensch. Sowas halte ich für sehr, sehr schwierig, wenn man dann 2 Wochen Kathmandu bucht und dann berghoch läuft und man kommt zurück und glaubt, man sei erleuchtet. Also damit tue ich mich auch ziemlich schwer. Aber es ist tatsächlich so, in was für einer Zeit lebe ich gerade? Ich lebe in einer Zeit, in der jemand wie ich, und das habe ich ja häufiger thematisiert, ich bin ein klassisches Gastarbeiterkind. Meine Eltern haben am Band in einer Reifenfabrik gearbeitet, der dann über Realschule, Gymnasium, Studium irgendwann bei der Süddeutschen Zeitung, sogar beim Fernsehen war, wie meine Mutter das damals ausgedrückt hat, jetzt für den Spiegel schreibt und die Welt sehen darf. Und dass ich mich jetzt hinstelle und jammere und sage, wie furchtbar doch alles ist und wie die Welt mir begegnet ist und wie mein Umfeld war. Und wir haben ja eine Debatte heutzutage auch über Chancen, die man bekommt. Das ist für meinen konkreten Fall einfach extrem schwierig. Und ich empfinde das natürlich als, wenn man einen Schritt zurück macht, als etwas, was mir geschenkt wurde. Meine Eltern haben das immer wieder gesagt. Das ist auch eine sehr eigene Haltung vielleicht, aber die haben immer wieder gesagt, schimpf nicht so auf die Deutschen, die haben die studieren lassen. Und natürlich, gerade jetzt die Debatte ist eine ganz andere. Also, und es gibt ja auch gute Gründe und nicht alle haben das Glück, das ich hatte. Aber es gehörte halt auch zur Geschichte Deutschlands, dass es halt doch für mich durch den Umzug aus Südspanien in einer Gegend haben meine Eltern gelebt. Meine Mutter ist aufgewachsen ohne Strom, ohne fließend Wasser, hin zu einer für mich und für meine Eltern unfassbar seltsam klingenden Arbeit, nämlich dass jemand losfährt und Dinge aufschreibt, die er sieht. Das ist etwas, das war definitiv in unserer Familie nicht vorgesehen, dass das jemand mal macht.
Sie sagen, dass Sie ein großer Freund auch von Ruhe und von Stille und auch von Urlaub sind und auch kein Adrenalin-Junkie sind, wenn Sie auf Reisen sind wie manche Kriegsfotografen. Was zieht Sie trotzdem immer wieder auch in Gegenden, wo es nicht wirklich ruhig ist? Denn auch in Glück ist kein Ort sind Orte, wo ich wahrscheinlich von vornherein nicht hinfahren würde.
Ich würde Ihnen auch nicht empfehlen. Also Sie sind ja so ein sehr gut aussehend, blonder, sehr nicht lateinamerikanisch aussehender Mann. Also von daher denke ich, dass... Ja,
für das gut aussehend, lateinamerikanisch hätte ich kein Problem.
Was ich damit sagen will, ist, Sie würden da natürlich auffallen mit Ihrem eher hellen Haar. Und Sie sprechen wahrscheinlich eine Geschichte in dem Buch, die im Darien Gap spielt. Das ist eine Region zwischen Panama und Kolumbien, die tatsächlich im Grunde, man sagt ja Niemandsland, aber sie ist nicht Niemandsland. Dort gibt es eine klare Struktur, oder zu meiner Zeit gab es eine klare Struktur und mittlerweile leider wieder. Und zwar ist das eine Gegend, die wird von kriminellen Banden, von Kartellen, von damals und jetzt wieder existierender Guerilla kontrolliert. Und für viele, die sich dorthin aufgemacht haben, die Abenteurer sind, die einfach nur Reisende waren, die dachten, wie ich gehe durch diesen Darien Gap, und das gilt so in der Branche in Anführungszeichen so als der Mount Everest, der gefährlichste aller Orte. Die haben es teilweise entweder nicht überlebt oder wurden sofort entführt. Und ich fand diese Geschichte deswegen interessant, und das erklärt auch, glaube ich, Ihre Frage. Ich dachte, es ist eine wichtige Geschichte, dass man den Menschen da draußen diesen Ort zeigt, der tatsächlich unberührt ist. Und das ist tatsächlich etwas, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Da kann man sich noch so viele Dokumentationen im Fernsehen oder im Internet anschauen über abgelegene Regenwälder. Da muss ich vorstellen, über Jahrzehnte wurde dort nicht vom Menschen im großen Maße eingegriffen. Natürlich gab es dort Kriminelle, aber die haben halt nicht angefangen, massenweise Bäume zu fällen und dort Agrarbetriebe aufzubauen, sondern die haben das einfach nur als Rückzugsort genutzt. Und das ist einfach ein Garten Eden, der einem komplett den Atem raubt. Das ist wunderschön. Und natürlich, als ich dann durchgelaufen bin und die Kontakte entstanden über einen Fotografen, der sehr, sehr gute Kontakte in die kriminelle Unterwelt in Bogotá hatte und gewissermaßen vorfühlen konnte und anmelden konnte, da kommen zwei Spinner, ein seltsam aussehender Spanier und ich, den kennt mich ja, wir würden gerne da durchmarschieren, wir fassen nichts an und wir sehen auch nichts, was euch schaden könnte und so weiter. Und dann gab es so nicht ausgesprochenes Go, das wir da hatten. Und darum ist diese Reise überhaupt möglich. In anderen Worten, wenn Sie diesen Fotografen und dieses Gespräch nicht vorher führen, gehen Sie da nicht hin. Also der letzte Student, ein junger Mann, der vor mir dahin gegangen ist, ist umgebracht worden, der ist gestorben. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass als ich dann dort war und diesen Garten Eden beschreiben wollte, stellte ich plötzlich fest, dass dort massenweise Flüchtlingsströme, Menschen, die diesen kriminellen Banden Geld bezahlen, damit die durch diesen angeblich nicht passierbaren Dschungel gelotst werden. Und es gibt nicht einen Menschen, der dort am Tag durchgeht oder zwei, sondern Hunderte, und zwar Familien, teilweise mit Kindern. Das heißt, was wir als, in Anführungszeichen, Abenteurer in der westlichen Welt als den Mount Everest verkaufen und sagen, also Mogadischu ist nicht hart genug oder der Letzte in Bagdad zu sein ist nicht hart genug, ich bin durch den Darien Gap gegangen, ist eine Realität, die Tag für Tag, und zwar bis heute, von Menschen, die da durchmarschiert sind, eine komplette Realität. Und ich finde, das zu verstehen, also da sind Menschen, die sind bereit, durch den gefährlichsten Ort der Welt zu gehen, um dann in den USA zu arbeiten als Uber-Fahrer, Putzhilfe, was auch immer. Wenn man das weiß, was Menschen bereit sind, durchzumachen, um für sich, für die Familie ein besseres Leben zu ermöglichen, dann lässt uns das darauf schließen, was wir hier mit der Flüchtlingspolitik machen können oder auch lassen können, wenn wir sagen, okay, wir schrecken die jetzt ab mit ein paar höheren Zäunen oder wir sagen, wir verschärfen nochmal die Asylbedingungen. Jemand sagte mal zu mir vor vielen Jahren, ihr habt Zäune, wir haben Verzweiflung. Verzweiflung gewinnt. Und da haben sie vollkommen recht. Und darum, erst dachte ich, ich entdecke einen Ort, den Menschen nicht kennen. Und dann musste ich dort tatsächlich feststellen, nur so Leute wie ich kennen ihn nicht. Andere kennen ihn, und zwar unter ganz anderen Voraussetzungen.
Trotzdem, was hat Ihre Frau dazu gesagt, als Sie diese Reise gemacht haben? Und ich meine, mit vier Töchtern denkt man doch auch mal ein bisschen mehr nach, sollte ich das riskieren, oder?
Ja, also es war eine spaßbefreite Diskussion, die sie jetzt auch, ich werde dieses Jahr 50 und die dann auch mit steigender Intensität geführt wird. Damals zu meiner Ehrenrettung waren es nur drei Kinder, aber Anni war gerade auf die Welt gekommen. Was man dazu sagen muss, viele, viele Dinge in Lateinamerika, auch an anderen Orten der Welt, die für uns selbstverständlich sind. Zum Beispiel, man verabredet sich mit jemandem und er kommt um die verabredete Zeit. Machen wir uns nichts vor. Ich weiß, es ist möglicherweise ein Vorurteil, liebe Latino-Freunde. Viele, mit denen ich zu tun hatte, haben sich nicht an die verabredete Zeit gehalten. Ich habe Stunden gewartet, teilweise Tage gewartet, vor allem je prominenter diese Menschen sind. Das ist also etwas, was scheitert. Was aber geht, sind Dinge, die bei uns vermutlich unmöglich sind. Das ist der Grund, warum diese Reise zwar natürlich immer noch gefährlich ist, aber wenn man die richtigen Menschen kennt, wenn man ein bisschen Erfahrung hat und weiß, mit wem man das macht, weil man diesen in Zweifel Fotografen oder diese Kontaktperson besser kennt, dann ist das kein Himmelfahrtskommando.
Ihre Reportagen leben von Begegnungen mit Menschen und deren Geschichten ganz stark. Eigentlich fast jede gute Reportage. Wie aufwendig ist das eigentlich, das zu finden? Sie haben gerade gesagt, ne, da halten sich die Leute nicht an irgendwelche Zeitvorgaben. Man muss Vertrauen aufbauen und all diese Geschichten. Das heißt, man braucht viel, viel Zeit, sicher auch gute Recherche. Man braucht auch Geduld. Aber wie viel ist auch Zufall und Reporterglück? Also was braucht man, damit es dann wirklich gut wird?
Vor allem Zeit und Glück, natürlich Glück. Also was immer schwierig ist, und das wird heutzutage gezwungenermaßen oft so gemacht, ist, dass man zu Hause dann ins Internet geht und liest dann 4, 5 Reportagen, gerne auch im Ausland, irgendwelche amerikanischen, wenn man Fremdsprachenkenntnisse hat, auch ein paar aus Italien, Frankreich, Spanien, Großbritannien und so weiter, und hat so ein Bild und sagt dann der Redaktion, ja, ich mache eine Geschichte, und erzählt den relativ genau, was passiert. Und dann fährt man irgendwie hin, hat vorher ein paar Termine gemacht, plant eine Woche ein, hat 4 Termine und kommt wieder mit genau der Geschichte, die man sich vorher überlegt hat. Die liest man und derjenige, der diese Geschichte liest, denkt sich, ja, so ist das in dem Land. Ein anderer Ansatz ist, man macht genau die gleiche Arbeit davor, fährt hin und macht eigentlich erstmal die Augen auf und sagt, okay, was passiert hier eigentlich? Also ein Beispiel ist eine Geschichte, die ist nicht in dem Buch, da ging es um jemanden, wie Brasilien versucht, die Abholzung des Regenwalds zu verhindern. In der Recherche, dann gab es verschiedene Umweltbehörden und da verschiedene Techniken, wie man dann vorgeht und dann die Interviews und dann wurden Menschen umgesiedelt, damit sie da Felder bestellen könnten und dann nicht mehr auf das Holzroden verantwortlich ist. Und da bin ich hingefahren, hatte ehrlich gesagt einen Termin, der mir dann natürlich wieder abgesagt wurde, und habe mich einfach 5 Tage mit einem Mann, der dafür zuständig war, Menschen, die die Wälder abholzen, die die Wildrodungen machen, zu verfolgen. Und dann stellt sich heraus, dass dieser Brasilianer ein Betätigungsgebiet hatte, das war so groß wie Südengland. Und er war zu dritt, also er und 2 Kollegen, die hatten 3 Autos, 2 waren immer kaputt. Und er sollte jetzt also verhindern, dass dort im Amazonas der Wald gerodet wird. Und wenn man weiß, wie groß der Amazonas ist, dann kann man es vielleicht auch verstehen, dass Brasilien schlichtweg nicht die Mittel hatte, um dort eine vernünftige Polizeipräsenz aufzubauen. Und die absolute Diskrepanz zwischen dem, was wir hier glauben, was passieren muss, damit man den Regenwald retten, und das, wenn man einfach mal hinfährt und guckt, okay, wie machen die das denn? Und wie verzweifelt ist dieser Mann? Also ich bin mit dem rumgefahren und tatsächlich wurde überall gerodet und dann hatten wir sogar das Glück oder je nachdem, die hatten das Pech, dass wir jemanden auf frischer Tat ertappt haben. Mhm. Und dann hat er diesen Mann, weil er wusste, wenn ich den jetzt in meine Behörde und dann zur Polizei bringe, bin ich halt 700 Kilometer unterwegs durch den Regenwald. Das heißt, ich bin erst in 1,5 Tagen wieder dort. Hat er den einfach hinten auf seinen Pickup geladen und hat den 4 Stunden lang zu seinem nächsten Termin gefahren und hat ihn da ausgesetzt. Und das war die Strafe. Weil anders konnte er ihn nicht bestrafen. Und dann hat er diesen armen Mann einfach mal Luftlinie 350 Kilometer von seinem Schlafplatz irgendwo im Regenwald ausgesetzt. Und das war gewissermaßen die Art und Weise, wie die brasilianische Regierung, damals als ich da war, Menschen, die den Wald roden, bestraft hat. Weil eine andere Möglichkeit war faktisch nicht möglich. Diese Geschichte können Sie sich nicht zu Hause am Schreibtisch ausdenken. Sowas finden Sie nicht, wenn Sie nur im Internet recherchieren. Sie müssen hinfahren und gucken. Und das ist etwas, was heutzutage halt immer schwerer wird, weil viele Angebote im Internet halt kostenfrei sein müssen und kaum jemand kann einen Reporter, eine Reporterin bezahlen, die dann einfach mal 3 Wochen hinfährt und sagt, so, jetzt gucken wir mal, was hier passiert.
Können Sie mit genau dieser Argumentation nachvollziehen, dass Klaas Relotius, dessen Fälschungen Sie aufgedeckt haben 2018/19 gegen große Widerstände im Spiegel, dass der sowas gemacht hat? Sie haben es ja in Ihrem Buch 1000 Zeilen Lüge sehr eindrücklich geschildert, wie dieses System Relotius funktioniert hat. Können Sie es irgendwie verstehen? Ist die Versuchung nicht gigantisch, als Reporter dann halt Zitate in Münder zu legen, die so nicht waren und Dinge so zu schreiben, dass es halt spannend klingt, weil ich nicht die Zeit habe, vielleicht unter Umständen heute sowas wirklich zu erleben, zu entdecken?
Also ich kann verstehen, dass Menschen Dinge tun, die nicht richtig sind. Und natürlich ist der Druck groß. Meine Überzeugung ist ja, guck halt genauer hin. Also die einfachen Geschichten, die naheliegenden Geschichten, die kann man sich zu Hause zusammen glauben. Aber wenn man dann tatsächlich vor Ort ist, und das ist ja bei Klaas Relotius, eine seiner infamsten Geschichten ist ja, er wurde nach der Wahl von Donald Trump in den Mittleren Westen geschickt und sollte dort sage und schreibe 100 Tage in so einem Kaff am Ende der Welt einfach mal gucken, wie die ersten 100 Tage der Zeitenwende Donald Trump sich in so einer kleineren Gemeinde Fergus Falls auswirken. 100 Tage, 3 Monate, jeden Tag. Deine einzige Aufgabe ist, morgens aufzustehen, loszugehen und mit Leuten zu sprechen, zu sagen, hey, warum hast du Donald Trump gewählt? Warum hast du ihn nicht gewählt? Was glaubst du denn, warum der an die Macht gekommen ist? Wieso ist dein Leben so, dass du glaubst, dass ein Typ, dem du sicherlich kein Auto abkaufen würdest, du das Land anvertraust? Mhm. Und das sind alles Dinge, die finde ich hochgradig spannend. Und ich verstehe beim besten Willen nicht, warum er sich das lieber ausdenkt. Also der Fotograf, mit dem ich meistens zusammenarbeite, der mir auch geholfen hat in dieser Geschichte, Mirko Tagliaccio, Mirko sagte, was der sich für einen Spaß genommen hat dadurch, dass er sich das Zeug ausgedacht hat. Also Sie gehen irgendwo hin, Sie sagen, Sie sind Reporter, Sie sind Reporterin, erzählen Sie mir Ihr Leben und die Menschen sagen nicht, in der Regel sagen sie es nicht. Also es gibt Teile bei Querdenker-Demos, da ist es anders. Aber in der Regel sagen die Menschen, okay, Wahnsinn, da will jemand sich mit mir auseinandersetzen, interessiert sich für mein Leben. lass uns sprechen. Und das ist ein Geschenk, dass man das tut. Und ich verstehe nicht, dass Relotius meint, sich irgendein Zeug ausdenken zu müssen.
Sie waren ja damals und Sie wirken immer noch fassungslos, dass niemand im Spiegel und anderswo misstrauisch geworden ist. Also nicht nur über das, was Relotius gemacht hat, sondern eben auch, dass gerade Journalisten, die ja von Berufswegen skeptisch sein müssen, das nicht gemerkt haben, dass die nicht irgendwie misstrauisch geworden sind.
Ja, also was heißt, ob ich jetzt, also ich tue mich damit schwer, jetzt zu sagen, wie konntet ihr nicht und hättet ihr mich nur gefragt dann und so, das ist ja, das ist wirklich Quatsch. Aber es ist in der Tat so, zum einen für diejenigen, die uns zuhören und Klaas Relotius schon mal gehört haben, aber nicht genau einordnen können, das war ja nicht ein erfolgreicher Reporter, sondern das war jemand, der in der Branche ein Genie quasi war. Er hat von den letzten 5 Reporterpreisen damals 4 gewonnen. Das ist so, als würde man, weiß ich nicht, 4 Oscars hintereinander bekommen als bester Regisseur. Das ist etwas, was es noch nie vorher gab, auch in dieser Fülle nie gab. Und da hat sich natürlich auch so eine Dynamik entwickelt in 3 Jurys, bei Kollegen, die ihn kannten. Was kommt denn jetzt für eine brillante Geschichte? Was hat er denn jetzt schon wieder ausgegraben? Und das sind natürlich alles unfassbar spektakuläre Geschichten. Alles erfunden, alles erlogen, Wahnsinn. Aber es liest sich natürlich so total spannend.
Sie nennen ihn ja den Felix Krull des Journalismus, ne?
Das ist jemand, der einfach ein Geschichtenerzähler war und das ist, und darum, Sie sehen ja, das ist echt Jahre her, es fasst mich tatsächlich an, weil es ist so, als würde man einfach einem Richter sagen, du bist käuflich. Also wenn wir als Journalisten, die diesen Beruf hochhalten, und ich halte ihn für einen sehr ehrenwerten und einen extrem wichtigen Beruf, der ordentlich gemacht werden muss und bei dem natürlich Fehler stattfinden werden, wie in jedem anderen Beruf auch. Aber wenn wir anfangen, das einzige wirkliche Kapital, das wir haben, nämlich das Vertrauen, dass jemand sein Radio anmacht und sagt, okay, ich höre mir jetzt SWR an und höre da jemandem zu, weil ich weiß, der hat sich vorbereitet und der erzählt mir im Zweifel etwas, was ich noch nicht weiß und ich glaube das. Wenn ich das anfange zu missbrauchen, dann geht relativ viel in die Hose. Und wir müssen jetzt nicht anfangen, die Debatte mit Fake News und die Konsequenzen und die Polarisierung, die daraus und die alternativen Fakten, die plötzlich existieren und das, was entsteht, weil man bei Facebook bei einem Schwippschwager recherchiert statt bei der FAZ. Das sind alles Konsequenzen, die natürlich auch damit zusammenhängen, dass dieses Vertrauen, das uns Hörerinnen, Leser entgegenbringt, dass wir das auf gar keinen Fall missbrauchen dürfen. Und das ist exakt das, was Klaas Relotius getan hat. Und es ist also keine Debatte Juan Moreno gegen Klaas Relotius, der Aufdecker gegen den Hochstapler, sondern es ist einfach jemand, der diesem kompletten, sehr relevanten, auch gesellschaftlich relevanten Beruf einen Riesenschaden zugefügt hat.
Michael Bulli-Herbig hat den Stoff verfilmt. Elias Mbarek spielt Sie. Ich weiß, Sie haben den Film schon gesehen, dürfen nicht drüber sprechen, wie Sie ihn fanden. Aber was ist das für ein Gefühl, wenn man die eigene Geschichte, für die Sie ja im Grunde Ihren Job riskiert haben und aufwendig gegen große Widerstände recherchiert haben, mit dem Buch einen Nummer-1-Bestseller gelandet haben, wenn Sie das jetzt auf der Leinwand sehen und da steht der Frauenschwarm Nummer 1 des deutschen Films und spielt Sie?
Ja, also jetzt, so wie Sie es gerade sagen, klingt es tatsächlich einschüchternder, als ich das empfunden habe. Also ich kann Ihnen sagen, was es bei Helen ausgelöst hat, die 15 war oder 14 sogar, als das irgendwie im Gespräch war. Da habe ich echt Punkte gut gemacht. Also das fand sie schon sehr lässig. Ich fand es natürlich komplett absurd, dass so ein Superstar wie Elias Mbarek jetzt Papi spielt. Das fand sie lächerlich. Aber es war natürlich für mich schon ein Gefühl, dass ich im Grunde mich wie im falschen Film fühlte. Weil das ist ja etwas, und das spreche ich im Buch eigentlich nur so am Rande an. Ehrlich gesagt habe ich das eher später thematisiert. Ich wurde dann zum Journalisten des Jahres gewählt und habe dann so eine Rede gehalten und habe einfach mal so ein bisschen versucht zu zeigen, was denn diese Zeit, wenn man versucht, Klaas Relotius, diesen Star des Journalismus, als jemand, der, wie bereits erwähnt, freier Journalist ist, gegen tatsächlich massive Widerstände im Haus, in Anführungszeichen, versucht zu entlarven und wie fundamental schwierig es war und tatsächlich auch existenzbedrohend, weil es war eben nicht so, dass die alle Hurra gerufen haben, dass ich das Genie des deutschen Journalismus anpinkle, in Anführungszeichen, sondern die haben erstmal mir nicht geglaubt und das wurde mir auch sehr klar kommuniziert, dass das sehr ernste Konsequenzen für mich und meine Karriere haben würden. Also wenn ich mich getäuscht hätte und Klaas Relotius das alles hätte sauber erklären können, wäre ich heute nicht Journalist, da bin ich mir relativ sicher. Und wenn man das alles sieht, dann ging bei mir ein anderer Film, also mein Film, eher los, was das für eine Situation ist. Ich bin Familienvater, habe 4 Kinder und habe, das glaubt mir immer niemand, aber meine Schwiegermutter ist da Zeugin. Ich bin verheiratet mit einer deutschen Frau und habe mit der Schwiegermutter, die sich damals wirklich sehr viel Sorgen gemacht hat um die Familie, und habe mit ihr geredet und habe ihr versichert, mach dir keine Gedanken. Dein Schwiegersohn Juan Moreno ist handwerklich sehr begabt. Handwerk hat goldenen Boden. Ich habe einen rumänischen Freund, der eine halblegale Baufirma betreibt, oder er sagt total legal, ich wollte da nie so genau nachfragen, und der meinte, mach dir keine Gedanken, wir können gerade jeden gebrauchen, selbst Leute wie dich, und du kannst bei uns arbeiten. Das ist kein Witz. Wenn man das alles mitbedenkt, wenn man den Film sieht, läuft bei einem eigentlich etwas ganz anderes ab, als das, was dann auf der Leinwand zu sehen ist.
Dass Relotius so lange mit seinen Lügengeschichten erfolgreich sein konnte, liegt ja sicher auch an der Krise, in der der Journalismus steckt. Der Druck, Klicks zu generieren, Quote zu machen, nicht weiter eine Auflage zu verlieren, der ist doch da ganz sicher massiv mitschuldig, dass man gerne die schöne Geschichte hat, die alle lesen wollen, die Quote macht, die Klicks macht. Das ist doch das, was alle im Moment dringend brauchen bei schwindenden Auflagen und schwindenden Einnahmen.
Es ist tatsächlich so, dass die Konkurrenz sehr, sehr viel größer geworden ist, auch von Leuten, die wir und Sie und ich nicht als Konkurrenz sehen würden, weil wenn jemand glaubt, weil er jetzt 45 Minuten Wikipedia gelesen hat, Virologe ist und darum seine Meinung zum Coronavirus kundgeben muss, dann würden Sie und ich sagen, naja, das ist jetzt, finde ich, nicht jemand, den man ernst nehmen muss. Aber es existiert natürlich, dass es unglaublich viel Druck gibt. Es gibt auch die Überzeugung bei ganz vielen Menschen, dass man für Journalismus, für Recherche, für Generierung und für Information nichts bezahlen muss. Vieles soll günstig sein. Und das führt dazu, wie bei allem, das extrem günstig, im Zweifel sogar kostenlos sein soll, dass die Qualität leidet. Also ich glaube, dass dieser Druck schon immer existiert hat. Und etwas, was natürlich als Gefahr existiert, dass wir Geschichten ein bisschen oder auch Meinungen freundlicher machen. Im Sinne von, ich stelle mir vor, was die Leute gerne hören wollen oder das, was ich gerne hören will und meine Freunde, meine Blase gerne hören will, und schreibe halt genau so. Also, sehr vereinfacht ausgedrückt, ohne zu wissen, ob er das wirklich so beabsichtigt hat, aber Klaas Relotius geht in die USA, weiß, der Spiegelleser so ein bisschen Trump-kritisch, dann schreibe ich doch jetzt mal einen Text, wie völlig ahnungslos diese Menschen dort sind und was für, bei allem Respekt, hohle Nüsse, die doch alle im Mittleren Westen sind, wenn sie Donald Trump
genau
sehen.
Und wir alle freuen uns, ja, wir alle freuen uns, weil unsere Vorurteile bestätigt
sind. Blöde
Ami.
Genau. Aber ich muss ja ehrlicherweise sagen, das ist etwas natürlich, das viele von uns ja auch selber, wenn sie ganz ehrlich sind, natürlich nachvollziehen können. Wollen sie wirklich? Nehmen wir mal ein Thema, das überhaupt nicht konfliktiv besprochen wird, wie zum Beispiel das Gendern. Wollen sie wirklich einem Soziologen zuhören, der Ihnen ganz genau erklären kann, warum es richtig ist, dass wir jetzt immer alles gendern? Auf Dauer ist es einfach sehr, sehr schwer zu ertragen. Gleiches auf der anderen Seite. Sind Sie jemand, der, nehmen wir Fergus Falls, der eine kritische Meinung zu Donald Trump hat, dann lesen Sie so einen Text und denken, ja, ich hab's doch immer gewusst, jetzt werde ich da bestätigt. Das heißt, viele Menschen, und ich würde mich da gar nicht so ausschließen, lesen Zeitungen und am liebsten lesen sie das, was sie ohnehin schon denken. Und das ist etwas, was man als Reporter, als Journalistin, als jemand, der in diesem Beruf tätig ist, das muss einem immer wieder bewusst werden, dass das eine Gefahr ist. Was nicht heißt, dass es richtig und falsch nicht gibt, aber das muss einem immer wieder klar sein, dass das existiert, weil man sonst in eine echte Falle tappt und im Falle von Klaas Relotius es komplett übertreibt, aber dass man selber diesen Beruf so macht, dass er gefällig ist, dass er Klicks generiert. Man spürt genau, ha, die Stimmung ist gerade eher gegen Russland oder die Stimmung ist eher mehr Ukraine oder weniger Ukraine. Und dann passt man sich als Journalist an. Und ich glaube, das Rückgrat zu haben, zu sagen, es ist mir gerade wurscht, ob das jetzt ankommt oder nicht ankommt. Mein Interviewpartner hat das und das gesagt. Meine Gesprächspartnerin hat das und das gesagt. Und das sind die Fakten auf beiden Seiten. Und was er daraus macht, ist euer Ding. Das gerät tatsächlich unter Druck in einer Situation, in der man durch Klicks ja alles messen kann, selbst wie lange jemand einen Artikel liest oder einen Podcast hört oder eine Sendung sich anschaut.
Und das ist eben eine Riesenversuchung auch für die Ressortleiter, Redaktionsleiterinnen und so weiter. In Ihrem Buch 1000 Zeilen Lüge über das System Relotius befassen Sie sich ja auch genau mit dieser Frage. und fragen, wo geht das hin? Also sie zitieren zum Beispiel Hannah Arendt, das fand ich sehr eindrücklich. Die hat über das Nachkriegsdeutschland gesagt, dass der wohl vorstechendste und erschreckendste Aspekt der deutschen Realitätsflucht liegt in der Haltung, mit Tatsachen so umzugehen, als handele es sich um bloße Meinungen. Das gilt ja eigentlich heute mehr denn je. Wir gehen mit Tatsachen als handelt es sich um bloße Meinungen. In den Redaktionen sind Meinungen am meisten gefragt, weil es billig ist und weil es den Leuten gefällt, weil sie gerne die Meinungen lesen wollen. Andererseits aber große Mühe damit haben, andere Meinungen zu ertragen. Was müssen wir tun, um da wieder einen besseren Diskurs zu kriegen? Was muss in den Medien passieren? Was muss bei den Menschen passieren? Denn das finde ich in der Tendenz demokratiegefährdend, was wir im Moment erleben, dass da nicht mehr unterschieden wird.
Ja, also es ist tatsächlich schwierig. Wir sehen es gerade in den USA. Da ist ja tatsächlich die Debatte entbrannt, was der 6. Januar war. Da gab es diese Stürmung auf das Kapitol und dann gibt es Politiker, die sagen, na ja, das war einfach eine mehr oder weniger legitime Meinungsäußerung, die da von einer Gruppe von Menschen erfolgt ist, was einigermaßen absurd ist. Aber dazu führt genau so eine extreme Form von Verleugnung von Fakten. Ich muss immer wieder an etwas denken, was mir ein sehr erfahrener, ich glaube mittlerweile in Rente befindlicher Radioredakteur mal gesagt hat. Er meinte, der hat eine Gesprächssendung im Radio, ich weiß gar nicht, bei welchem Sender das war. Und er sagte, früher haben die Leute angerufen, wenn wir so eine Expertenrunde hatten und dann wollten die irgendetwas wissen. Und die Menschen hatten eine Frage. Seit einigen Jahren stellen wir fest, dass die Menschen, die anrufen, keine Frage mehr haben, sondern eigentlich nur einen Kommentar und ihre Meinung sagen wollen. Und das ist etwas, was tatsächlich sich verändert hat. Ich glaube, wir haben alle, und das schließt auch Journalisten mit ein, so ein bisschen die Demut vor Kompetenz verloren. Es macht halt wirklich einen Unterschied, ob man Herr Drosten ist und sein Leben lang forscht in Sachen Corona oder ob man das eben nicht ist, sondern jemand, der im Zweifel, wie gesagt, ich habe den berühmten Schwibschwager angesprochen, hat als Quelle. Und das ist etwas, worauf wir aufpassen müssen, auch in Redaktionen aufpassen müssen, dass wir nicht so selbstverständlich der Meinung sind, soll ich die Tätigkeit von Herrn Drosten versuchen wirklich zu verstehen und die Arbeit reinstecken, was er da genau tut, oder schreibe ich ein launisches Meinungsstück, in dem ich sage, es ist langsam gut mit dieser Wissenschaftsgläubigkeit. Ich sage nicht, dass wir jetzt, weil jemand sagt, der ist kompetent, dem das sofort abnehmen müssen. Was ich damit sage ist, wir können nicht so tun, als gäbe es keine Fakten. Das ist schlichtweg verkehrt. Es gibt sowas wie Empirie, es gibt einen Grund, warum Wissenschaft so betrieben wird, wie sie betrieben wird. Und es ist vor allem völlig normal, dass eine Wissenschaftscommunity heute das sagt und in 3 Jahren hoffentlich genau das Gegenteil. Oder möglicherweise genau das Gegenteil. Weil das nennt man einfach Ergebnis von Forschung. Und das ist aber etwas, was wir heutzutage, wir haben so eine Emanzipation, und zwar nicht nur bei den Medien, sondern teilweise auch bei den Menschen, weil wir ja so Zugang zu Informationen haben. Und etwas, was dabei immer verloren geht, ist die Sorgfalt, mit der man Informationen an sich heranlässt. Ich vergleiche es immer mit Essen. Wenn ich Mist esse, werde ich ungesund. Und wenn ich Mist lese, werde ich bei allem Respekt blöd. Und dieser Mechanismus wird oftmals nicht gut genug beleuchtet. Und da müssen sich natürlich Redaktionen, aber wenn man ganz ehrlich ist, auch der ein oder andere, der jetzt schon wieder zuckt und gerne einen Kommentar schreiben will, da muss man immer mitdenken. Natürlich heißt das nicht, wir widersprechen nicht Menschen, die was sagen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern wir gehen zu selten davon aus, vielleicht hat es ja einen Grund, warum er oder sie als kompetent gilt. Und vielleicht macht es ja was, dass jemand promoviert hat in einem Fach. Oder vielleicht hat es ja was damit zu tun, dass man ein wirklich guter Politiker ist, wenn man irgendwann mal Kanzlerin geworden ist. Das heißt nicht, dass man nicht kritisieren muss, aber ich glaube, dieser Respekt vor der Leistung, den finde ich relativ wichtig und der hilft einem, glaube ich.
Also das Vertrauen vieler in den Journalismus schwindet, auch in die Wissenschaft. Dabei sind gerade die seriösen Medien und die seriösen Wissenschaftler doch wichtiger denn je. Und wir als Medien wichtiger denn je als Lotsen in diesem Infodschungel des Internets.
Ich bin ja ein gemeiner Journalist. Ich sage Ihnen, ich bin mir gar nicht so sicher, dass es so stimmt. Also es ist überhaupt nicht klar, dass es wirklich so ist. In den USA ist es was anderes. Aber bei uns, wenn Sie sich Studien anschauen, ist die Studienlage in keiner Weise so, dass die Menschen jetzt reihenweise nicht mehr der Tagesschau glauben. Und früher haben sie es getan. Ich glaube tatsächlich, dass vieles jetzt sichtbarer wird, was früher existiert hat. Es ist so, dass man heutzutage, glaube ich, viel eher einen Kanal findet, eine Möglichkeit findet, seine Meinung zu argumentieren. Ich wünsche mir von Medien auch eine gewisse Gelassenheit. Ich war mal, das ist einige Jahre her, bei einer sehr bekannten Talkshow der ARD und dann kam nach der Sendung eine sehr, sehr, sehr aufgeregte Redakteurin, die sagte, der Twitter-Account aus, was sag ich, hat gesagt, es war eine schlechte Sendung. Und dann haben die Moderatorin und die Redakteurin darüber geredet. Und ich dachte, das ist eine Meinung. Also bei allem Respekt vor dieser Meinung, es ist halt eine Meinung. Und das war öffentlich-rechtliches Fernsehen, da schauen Millionen zu. Und ich glaube, wir dürfen jetzt auch nicht jegliche Meinung, die da draußen ist und ventiliert wird, auch auf die Goldwaage legen. Es ist eine Meinung, die ist genauso legitim wie meine, aber eben auch nicht mehr. Und wenn man wahrscheinlich mit diesen Menschen reden würde, würde er mich oder ich sie im Zweifel von einer anderen Meinung überzeugen. Und ich glaube, ich wehre mich so ein bisschen dagegen, die Medien als schwächer zu reden, als sie sind. Weil das haben Sie wahrscheinlich auch gemerkt, Sie sind ja Kollege, als es dann hart auf hart kam und wir wirklich nicht wussten, was mit Corona ist, dann war plötzlich die Kollegen aus der Wissenschaft im Spiegel, waren wirklich gefordert. Ich glaube, viele von denen hassen diese Zeit, weil sie, glaube ich, wirklich rund um die Uhr gearbeitet haben. Aber es war so, dass das Interesse, und zwar an seriösen Medien, plötzlich massiv zunahm, weil die Menschen natürlich schon am Ende wissen, okay, bei allem Respekt vor Facebook, im Zweifel schaue ich mir aber an, was die ARD dazu sagt und schaue nicht, was dieser Schwibschwager sagt.
Na gut, aber es bleibt eben ein relativ großer Teil der Bevölkerung, der eben lieber beim Schwibschwager nach Informationen sucht. Und die würde ich eigentlich gerne wieder zurückholen, aber das ist schwierig und Sie haben völlig recht. Zu viel auf Meinungen geben, die irgendwo gepostet werden, das ist eigentlich das Schlimmste, was man überhaupt machen kann, denn dadurch bläht man das Ganze ja erst auf.
Ja, also mein Vater, der für Vergleiche bekannt ist, die man alle nicht mehr im Öffentlich-Rechtlichen heutzutage sagen kann, weil die absolut nicht PC sind, aber er meinte, du, in jedem Dorf bei uns gab es halt einen Spinner. Jedem Dorf. Weißt du was, mein Sohn, die haben mittlerweile alle Internet. In seinen Augen ergibt das die große Zahl von Leuten, denen er sagt, man muss nicht jedem die Bedeutung geben. Die sind natürlich dann in der Menge, weil sie sich vernetzen, sehr, sehr groß. Aber bei allem Respekt, ich muss mein Leben nicht mit der Psyche von Attila Hildmann verbringen. Das ist seine persönliche Meinung. Der kann machen, was er möchte. Sobald alles legal ist, soll er das tun. Aber man muss ihm auch nicht das Forum bieten, das in meinen Augen manchen zu sehr bietet.
Ihr Vater hat sowas von recht. Nun haben wir auf der anderen Seite ja die ganze Vogue-Bewegung, die ja in vielen Redaktionen inzwischen auch zu einem Kulturkampf zwischen den jungen Moralistinnen und Moralisten und den alten Liberalen führt. Auch das ist ja eine Gefahr für einen guten, unabhängigen Journalismus, wenn der immer korrekt sein muss und immer auf der richtigen Seite sein muss und eben nicht mehr neutral ist und in alle Richtungen offen.
Also zum einen, mich wundert es nicht. Ich glaube tatsächlich, wir leben in einer Zeit, in der viele alte Strukturen aufgebrochen werden. Und die Strukturen, da glaube ich, sind viele von uns sich einig, haben das auch zum Teil verdient. Der Gedanke, dass es tatsächlich noch weit verbreitet war, und zwar gar nicht so lange her, dass Frauen kein Bankkonto eröffnen konnten, wenn der Ehemann nicht zugestimmt hat, dass tatsächlich noch Herr Stoiber darüber debattiert und nachgedacht hat, ob eine Vergewaltigung in der Ehe als Vergewaltigung wahrgenommen werden muss. Darüber müssen wir alles nicht reden, und das ist eine Veränderung, die ich sehr, sehr begrüße, dass die Gesellschaft offener wird. Und jetzt, glaube ich, passiert etwas völlig Zwingendes, wenn die Gesellschaft offener wird, also wenn mehr Menschen beteiligt sind, führt es eben nicht, ich habe es auch ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, zu größerer Befriedung dieser Gesellschaft, sondern eher im Gegenteil. Menschen, also fangen wir mal bei Frauen an, die sagen sich, naja, also wenn die Idee ist, dass die Chancengleichheit zwischen Mann und Frau bestehen soll, dann müsst ihr als Gesellschaft mir als Frau auch ermöglichen, diese Chancengleichheit auszuüben. Das bedeutet, wir müssen halt gucken, wie kann man Familie, Kinderwunsch, Erziehung so umbauen, so reformieren, dass das tatsächlich diesen Namen Chancengleichheit verdient. Das heißt, da entsteht natürlich ein Kampf um verschiedene Chancen. Also es gibt dieses ganz berühmte Beispiel eines Soziologen, der sagt, stell dir das vor, das wäre ein großer Tisch, und früher in den Generationen war es so, da saßen halt alte weiße Männer, und die anderen, von mir aus auch die Frauen oder auch die Gastarbeiterfamilien, wie sie damals hießen, die kamen und waren froh, wenn sie in diesem Raum überhaupt sein konnten und vielleicht den Müll wegräumen konnten. Und irgendwann wurde die Gesellschaft anders, hat sich verändert, mehr Leute saßen an diesem Tisch, wollten teilhaben, wollten partizipieren. Und das führt zu Verteilungskämpfen. Und jetzt wollen sie nicht nur an diesem Tisch sitzen und diesen Kuchen aufteilen, sondern sie wollen extrem mitbestimmen, wie dieser Kuchen schmecken soll. Und das führt zu Reibung, das führt zu Diskussionen. Das ist etwas, was ich gut finde. Sie sprechen den Teil an, wenn es in Redaktionen plötzlich darum geht, dass man denkt, wir müssen jetzt diesen Lesern und diesen Leserinnen erklären, was die gute Seite ist. Also wir müssen ihnen sagen, bei jeder Gelegenheit, wo unserer Meinung nach Rassismus, Klassismus, wo Umweltschäden stattfinden. Wir verstehen uns ein bisschen als Aktivisten, die für das Gute, für das Sinnvolle im Menschen anschreiben und versuchen, den Menschen so ein bisschen zu erziehen. Ich werde 50 dieses Jahr, auch mittlerweile schon so alt. Meine Erfahrung ist, dass Leser und Leserinnen echt kitzlig darauf reagieren, wenn man ihnen sagt, was sie denken sollen. Also wir scheitern, wir haben darüber lange geredet in diesem Gespräch, dass wir schon bei den Fakten Probleme haben, dass man uns glaubt. Aber dass man jetzt glaubt, man müsste ihnen auch noch die Meinung vorgaukeln, weil sie ja es nicht besser wissen, von uns gewissermaßen erklärt bekommen, was sie zu denken haben, weil das Richtige ist. Dagegen wehre ich mich enorm. Und natürlich auch da gibt es Reibung zwischen Jungen und Alten. Aber was den Journalismus angeht, bin ich ein großer, großer Freund von sehr meinungsstarken, von sehr klaren, von kontroversen Stimmen. Absolut. Aber die müssen als Meinung, als kontrovers, als klare, kannte Stimme auch so bezeichnet werden in der Form. Das heißt dann Kommentar, das heißt dann Glosse, das heißt dann Kolumne. Oder aber auf der anderen Seite, und das finde ich ganz wichtig, eine klare Trennung, was hat Scholz wirklich gesagt. Und nicht, war das jetzt gut oder war das schlecht. Diese klare Trennung, dass sich jeder hundertprozentig sicher sein kann, das ist der Versuch, der aufrichtige Versuch, möglichst objektiv zu sein. Und das ist der aufrichtige Versuch, mich zu ärgern, weil das gibt es durchaus auch bei Journalisten, und darum eine vermeintlich polemische Meinung zu veröffentlichen. Das muss sonnenklar sein. Und für mich, haben Sie recht, da vermengt sich nicht immer, aber doch ab und an etwas, was ich schwierig finde. Aktivisten, Aktivistinnen finde ich fantastisch, sie sind entscheidend für die Demokratie, aber sie sollten sagen, wenn sie als solche tätig sind, und nicht sagen, ich bin Journalist und bin der Objektivität verpflichtet und erkläre dir trotzdem, warum wir diese eine Meinung zu dem Konflikt und eine ganz andere zu dem Konflikt haben.
Da könnten wir noch lange weiter diskutieren, aber vielen Dank dafür. Eine letzte Frage habe ich noch. Sie machen jetzt ein halbes Jahr Auszeit. Also auch Ihre Fans bei Spiegel Daily, bei Ihrem Podcast, müssen jetzt auf Sie erstmal verzichten. Hängt das mit der Filmveröffentlichung zusammen? Wollen Sie einfach aus der Schusslinie sein, wenn wir da alle drüber schreiben? Oder sagen Sie, jetzt werde ich 50 und mach mal was anderes und geh mal einen Gang runter?
Also diese Schusslinienargumentation ist natürlich ein total fantastischer Nebeneffekt, weil es wird ja wieder losgehen und Journalisten sind ja auch nur Menschen und die reden am liebsten über sich. Und dann wird es natürlich, nehme ich an, nochmal Wellen schlagen, und auch derjenige oder diejenige, die das beim ersten Mal nicht mitbekommen haben, werden vermutlich jetzt mitbekommen, wenn Bully Herbig und Elias Mbarek einen Film macht, da gucken halt viele hin. Und da finde ich es gar nicht schlecht, dass die sich gegenseitig schreiben, wie toll sie sich finden oder wie schlecht sie den Film oder gut den Film finden. Und ich da hoffentlich relativ still durchsegeln kann. Der eigentliche Grund, warum ich erstmal für ein halbes Jahr, vielleicht mal gucken, wie lange das am Ende wird, ist tatsächlich, dass es eine Phase gab jetzt, das ging ja Ende 2018 los mit Relotius, dann ist dieses Buch gekommen, dann kam Corona. Das ist eine Phase, ist die tatsächlich, und gerade diesen Corona-Teil können die meisten ja nachvollziehen, der tatsächlich sehr, sehr intensiv und einfach unglaublich anstrengend war. Und wenn Sie eine Umfrage, Spontanumfrage unter den Menschen machen würden, die uns zuhören und sagen, okay, ihr habt die Möglichkeit, jetzt 6 Monate auf einmal Pause zu machen, wie viele würden das machen, dann glaube ich, die Zahl wäre beeindruckend hoch. Denn es ist, glaube ich, jetzt so eine Situation, in der es hoffentlich sich dieser ganze Trubel, wie gesagt, um diese Buchveröffentlichung und Corona hoffentlich in Wohlgefallen alles auflöst und jetzt ein neues Kapitel Moreno beginnen kann. Denn man muss ehrlicherweise sagen, ich wurde durch diesen Skandal deutlich bekannter. Das merke ich, wenn ich jetzt Interviews anfrage. Viele kennen den Skandal und kennen also meinen Namen. Das hat vieles vereinfacht. Aber ich kann Ihnen auch sagen, diese Nische der Irrelevanz, in der ich vorher war, hatte massive Vorteile. Und ich sehne mich schon manchmal auch ein bisschen danach, dass ich einfach auch Dinge komplett ausprobieren kann und da nicht so genau hingeguckt wird. Und von daher ist es eher so eine Phase, in der ich mich ein bisschen finden will. Aber machen wir uns nichts vor. Natürlich bin ich auch jemand, der immer seine Augen offen hält. Und wenn irgendwas Spannendes kommt, werde ich da vielleicht auch zugreifen. Aber der Plan ist jetzt erstmal Projekt Beine hoch und dann mal gucken, was kommt.